Du Dirk?
Ja.
Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Guten Morgen nach Chicago, mein Lieber. Du siehst, wenn ich mal das erlauben darf, etwas abgekämpft aus.
Abgekämpft? Quatsch. Ich bin fast frisch frisiert. Ich habe zwar erst am Montag wieder einen Termin beim Friseur, aber sonst sehe ich doch nicht abgekämpft aus.
Ich hoffe, du hast Energie.
Bisschen dicken Hals habe ich. Ich habe super Energie und ich habe auch ein Riesenproblem aber heute. Eigentlich habe ich kein Problem. Ich habe heute ein Luxusproblem. Weil ich würde so gern mit dir sprechen über The Book of Boba Fett. Ich würde ja unfassbar gerne noch sprechen über Ozark, was einfach der absolute Knaller war. Ich würde auch gern drüber sprechen, dass hier ja gerade der Groundhog Day war und wir dann direkt natürlich Bill Murrays und täglich grüßt das Murmeltier nochmal geguckt haben, der unfassbar gut ist. Aber wir haben heute ja einen Gast. Und der ist uns natürlich viel wichtiger. Kannst du zu dem was sagen, Dirk?
Hast du gerade die Kurve gekriegt? Ja, weil ich bin total aufgeregt. Wir haben den Felix an Bord. Und wir haben einen Gast und du fängst an, über blöde Serien zu erzählen. Also komm.
Nein, das ist doch nur der Tusch. Reminder, was wir nächste Woche alles aufarbeiten müssen.
Genau. Mach lieber Tusch, weil jeder Gast kriegt ja bei uns zu Anfang einen Tusch.
Oh ja. So, Tusch fertig. Und nun sagen wir Hallo Felix, willkommen bei Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
Hi zusammen, schön, dass ich da sein darf.
Hallo Felix, ich hoffe mal, der Dominik hat jetzt noch ein paar Worte zur Vorstellung und damit wir heute mal dann in die Thematik reinkommen, weil ich glaube, es wird eigentlich sehr interessant.
Wir machen ja normalerweise intensivste Wikipedia und jegliche Literaturrecherche, dass wir unsere Gäste bis ins Kleinste vorstellen können, sagen dann immer, wir fangen mal an zu reden und unser Gast kann dann immer sagen, was stimmt oder was nicht stimmt. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Der Felix wurde uns empfohlen vom Frank, unserem treuesten Hörer, ja, der uns schon ganz viele tolle Gäste beschert hat und sagte, Mensch, ladet doch mal den Felix ein, es ist total spannend, was er macht, was sein Werdegang ist und ich will gar nicht allzu viel verraten, außer dass, glaube ich, der Aufhängepunkt war, dass du im Innovationsforum unterwegs bist, dass es einige Themen gibt, die in Hattersheim passieren sollen. Da reden wir vielleicht später auch nochmal drüber. Da hattest du das letzte Mal schon mit einem Lächeln auf den Lippen von einer autonom fahrenden Fähre berichtet. Und an der Ecke hätte ich gesagt, labern wir gar nicht so viel, sondern sagen nochmal Hallo und vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen.
Ja, sehr gerne. Also auch Hallo von mir an euch und an alle, die zuhören oder zuschauen. Genau, ich bin Felix, ich komme aus dem schönen Hattersheim, da bin ich aufgewachsen zwischen Frankfurt und Wiesbaden, habe dann Wirtschaftsinformatik an der DHBW in Ravensburg studiert, ja, dual zusammen mit Accenture, also einer relativ großen Unternehmensberatung, bin dann auch dort geblieben erstmal und habe den Bereich Quantencomputing mit aufgebaut für Deutschland, Österreich, Schweiz und Russland. Und bin jetzt seit Oktober bei der IU, Internationale Hochschule, und mache da Innovationsmanagement. Das heißt, wie können wir neue Technologien für die Lehre zum Beispiel nutzen?
Okay. Darf ich kurz mal dich noch so ein bisschen herausfordern? Weil wenn man mal googelt, wenn man deinen Namen googelt, dann findet man sowas wie Innovateur, Entrepreneur, Moderator, passioniert für Technologie und für Politik und Startups, was du da so alles machst. Also eigentlich, man könnte ja meinen, du bist schon 50, aber du bist ja noch blutjung. Sagst du da noch kurz dazu, was du da parallel noch so alles am Start hast, bevor wir eintauchen?
Ja, sehr gerne. Also genau, ich habe schon eigentlich relativ früh während des Studiums dann angefangen, Events zu organisieren zum Beispiel oder auch zu moderieren. Und was mich eigentlich schon immer antreibt und beschäftigt, ist so dieses Zusammenspiel zwischen Gesellschaft, Innovation, neuen Technologien, auch neue Player, also Startups, die da reinkommen, neue Dinge, neue Produkte bauen. Was bringt das dann tatsächlich für die Menschen am Ende? Was muss auch die Politik machen, um das zu unterstützen? Und dementsprechend habe ich im Rahmen von vor allem gesellschaftlichen Engagement Events zu dem Thema gemacht und bin jetzt auch gemeinsam mit Freunden, haben wir die Firma European Innovation Forum aufgemacht, wo wir Entscheider aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Gesellschaft, aus dem universitären Bereich zusammenbringen und diskutieren, ja, was muss gemacht werden, was sind gerade die Dinge, die anstehen und was sollte auch jeder, der bei uns in dieser Runde dann dabei ist, mit als Aktion nach Hause nehmen und dann auch dafür sorgen, dass es vorangeht, das Thema.
Ja, und vor allem auch mitbringen, weil ich glaube, jede, die jetzt gerade zuhört, zuschaut, hat schon mitgekriegt, dass da unheimlich viel Energie und Passion in dir brennt. Es ist ja der Wahnsinn. Und zum Alter, Dirk, Mensch, du als ewig 25-Jähriger müsstest dich doch jetzt quasi in perfekter Runde fühlen, oder?
Fühle ich mich auch. Und ich glaube, alles, was du jetzt ansprichst, und ich glaube, heute wollen wir ja auf zwei Themen bis wir ein bisschen eingehen, ist ja hochinteressant. Dieser Wandel ist auch brutal wichtig. Also ich sag mal, viele unserer Zuhörer, glaube ich, die leben in der Welt, wo sie merken, die sich mit rasender Geschwindigkeit, ja, die immer mehr zunimmt, verändert. Und dass man da an allen Ecken und Enden, sei es in seinem privaten Leben, sei es auf der, ich sag ich mal, in seinem Berufsleben, sei es wo auch immer, mit anpassen und entwickeln muss. Und das ist ja, glaube ich, die Herausforderung des Jahrhunderts aus meiner Sicht. Und da hast du ja zwei Dinge ausgesucht. Zum einen, sag ich mal, Bildung, wo du ja beruflich aktiv bist und mit deinem privaten Engagements, was muss denn eigentlich so eine Region, eine Gemeinde, eine Stadt, wie auch immer tun, um eigentlich auch sich zu wandeln. Ja? Und das ist Wahnsinn. Und nochmal für uns alle, wie alt bist du?
Ich bin 25, ja.
Ja, okay, also mein Alter. Und das finde ich beeindruckend. Und da sollten wir, glaube ich, irgendwann so ein bisschen eintauchen, weil jetzt reden wir sehr viel, aber ich glaube, für viele, die auch jetzt zuhören, noch ein bisschen abstrakt. Dominik, kannst du mal ein bisschen eintauchen?
Ja, also mich interessieren einige Sachen und wir gehen gleich in die konkreteren Fragen. Aber was ich halt auch klasse finde und wo du vielleicht auch sagen kannst, wie das so aus dir rausgebrochen ist, es gibt ja, sagen wir es mal so, 90%, 95%, vielleicht sogar noch mehr Prozent der Menschen sind ja immer schnell dabei und beschweren sich über Dinge und erdulden sie aber quasi leise. Und bei dir ist es ja genau anders. Du siehst ja die Punkte, du siehst Themen wie Digitalisierung und machst ja aktiv was. Also da würde mich interessieren, was hat bei dir provoziert, stimuliert, dass du sagst, ich bin jetzt nicht irgendwie der 43,785 Millionste Deutsche, der sich hinsetzt und motzt, oh, Digitalisierung, alle Länder sind weiter, wir sind hinten dran, sondern zu sagen, ja, vielleicht sind wir noch hinten dran, aber es lässt sich doch bestimmt ändern.
Ja, definitiv. Also ich bin auch, glaube ich, ein Motzer. Ja. Und das motiviert mich vielleicht auch, dass ich oft Sachen sehe, die mir einfach nicht gut gefallen und wo ich denke, da kann man das vielleicht, ne, anpacken und besser machen. Und da schöpfe ich auch ein bisschen Energie draus. Ich glaube, was dann wichtig ist, ist, in welchem Umfeld wird man sozialisiert und hat man das Gefühl, dass man, ne, das was bringt, wenn man mit anpackt und was vorwärts treibt oder nicht. Und das hängt einfach damit zusammen, welche Leute man um sich rum hat. Ich glaube, das war bei mir ein entscheidender Faktor, dass ich auch viele Bekannte, viele Freunde habe, die auch die selber Sachen vorantreiben und die mich dann in Gesprächen auch bestärken, dass das geht. Und ich habe viel, also eigentlich seit 2015, 2016 bin ich eigentlich jeden Abend auf Events zum Beispiel, auch zu Startups etc. in Frankfurt unterwegs gewesen, weil ich da einfach extrem viel Inspiration und Energie draus ziehe, was andere Leute vorantreiben möchten. Und wenn die das können, dann sollte ich mich vielleicht auch hinsetzen und einfach anpacken.
Mhm. Ja, und da, um konkreter reinzukommen, vielleicht die erste Frage, die mich auch umgetrieben hat, ist, ohne jetzt auf deinen alten Arbeitgeber irgendwie zu hacken, weil ich habe das Gleiche gemacht wie du oder was Ähnliches, ich bin aber noch bei der Firma. Mich hat gewundert, wie startet man in einem Unternehmen wie Accenture, also in der schnöden Wirtschaft und in der Beratung, und wie kommt es denn, dass man sagt, wow, also eigentlich in die Lehre zu gehen, in die Bildung zu gehen, an eine Universität zu wechseln, wie ist das denn passiert?
Ja, also der Bildungsbereich war eigentlich schon immer spannend für mich, vor allem auch, weil es eine coole gesellschaftliche Stellschraube ist, glaube ich. Ich wäre auch, hat mir eine Zeit lang überlegt, ob ich Grundschullehrer werden soll, habe da auch mal ein Sozialpraktikum gemacht, weil ich das einfach total spannend und wichtig fand. Gleichzeitig war ich aber dann doch ein bisschen mehr begeistert von Technologie und wie man Technologie auch einsetzen kann. Und als ich dann von der IU angesprochen wurde, aktiv, und ja, es einfach ein stimmiges Gesamtpaket aus spannender Aufgabe und Work-Life-Balance war, habe ich mir das genauer angeschaut. Ja, und ich hatte ja bei Accenture einen relativ starken Fokus auf eine Technologie und deren Einsatz in verschiedenen Sektoren. Und jetzt habe ich den Fokus auf einen Sektor und verschiedene Technologien, aber auch andere Formen von Innovation. Das ist einfach mal was anderes, und das hat auch gar nichts mit Herumhacken auf dem ehemaligen Arbeitgeber zu tun, weil ich weiterhin total happy über meine Zeit bei Accenture bin und ich extrem viel gelernt habe und ich immer noch mit ehemaligen Kollegen, mit meinem ehemaligen Chef in Austausch bin und wir auch noch zum Teil sogar Sachen gemeinsam angehen.
Aber das heißt, die Uni hat dich quasi weggeschnappt. Also du bist aktiv von ihnen angesprochen worden.
Genau.
Okay. Was machst du denn dann ganz genau? Kannst du das so ein bisschen erklären?
Ja, das ist eine gute Frage, weil genau umrissen ist es nicht. Ja, also das Ziel ist es, Innovation in die Uni reinzubringen, in die IU, insbesondere spannende Lernprodukte aufzusetzen, die auf evidenzbasiertem Lernen basieren und die auch Spaß machen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für alle, die studieren und lernen. Nicht jeder bringt da, glaube ich, immer die oder zu jedem Zeitpunkt auch Spaß an der Freude vom Lernen mit. Und viele Lernformate sind auch so gestaltet, dass sie einfach keinen Spaß machen, auch wenn das Lernen an sich sehr menschlich ist und Spaß macht. Was ich auch an dem Job spannend finde, ist, dass ich ein bisschen langfristiger denken darf und soll. Also auch, wie kann Bildung in einigen Jahren aussehen? Und ich kann nach innen wirken, also was sind bessere Prozesse und neue Technologien, die IU selber einsetzen kann. Aber auch nach außen, also was ermöglichen neue Technologien und zum Beispiel Learning Science, was für neue Erkenntnisse gibt es da, um Produkte zu entwickeln für unsere Lernenden.
Okay, das heißt, deine Kunden, wenn ich das mal so nennen darf, deine Kunden sind dann nicht nur Studierende, sondern im Prinzip auch Professorinnen, Professoren. Das heißt, du generierst Tools oder Programme als Vehikel zum Lehren.
Genau, also auch interne Ansprechpartner oder interne Profiteure von diesen Initiativen gibt es also, ja.
Mhm. Um so ein für mich ein Gefühl zu kriegen, ein bisschen abstrakter, wie ist denn so der Stand an den deutschen Hochschulen bezüglich Innovation oder Digitalisierung im Allgemeinen? Sind wir da gut, schlecht im internationalen Vergleich? Wie stehen wir da?
Ja, ich bin jetzt natürlich kein Experte für den Bildungssektor. Ich kann das, glaube ich, nicht im Detail beurteilen. Ich glaube, für Deutschland, da steht die IU ganz gut da, ist ganz gut aufgestellt. Was ich so mitbekomme von Freunden, die entweder studieren oder auch von Freunden und Bekannten, die Professuren haben, ist, dass ja, das während Corona schon eine ziemlich krasse Umstellung war, zum Beispiel dann die Lehre auf Zoom umzustellen. Also das ist zum Beispiel nicht das, was ich jetzt unter digitaler Lehre verstehe, sondern da gehören dann auch solche Themen wie Apps dazu, ja, oder andere Möglichkeiten, wie Studierende sich Hilfe holen können. Was mir auch viele Bekannte und Freunde gesagt haben, die Professuren haben, ist, dass sie sich eigentlich auch so eine Rolle, wie ich sie habe, für ihr Institut wünschen würden, aber dort zum Teil nicht so langfristig gedacht wird und es auch ein Mindset-Thema ist, also dass die IT dort eher als reiner Support-Zweck gesehen wird und nicht als Treiber für neue Geschäftsmodelle.
Kannst du mal so ein bisschen Beispiele geben, wie denn ein innovatives Format aussehen sollte oder kann, damit ich habe mir das gemerkt vorhin, evidenzbasiertes Lernen hier da mir in den Vordergrund kommt. Und vielleicht müsste ich dann eine Zwischenfrage nochmal einstellen, evidenzbasiertes Lernen, was das überhaupt bedeutet, weil das habe ich mir vorhin abgespeichert, weil da hänge ich von meinem Verständnis.
Ja, genau. Also es gibt im Endeffekt Forschung dazu, wie Lernen im Gehirn funktioniert, also was sozusagen die neurologischen Grundlagen für Lernen sind. Da gibt es auch spannende Kurse und Bücher zu, also auch für Studierende oder Lernende. Ne? Learning How to Learn ist zum Beispiel was, was man auch, ich glaube, kostenlos im Internet den Kurs machen kann, wo es darum geht, ne? Zum Beispiel, wenn man genug Schlaf bekommt. Ja, das ist ganz essentiell dafür, dass das Gehirn im Schlaf einfach die Verbindung stärkt. Ja? Also das Lernen geht nicht zwangsläufig nur darum, dass ich möglichst viel reinpresse, sondern auch, dass es drinne bleibt und ich es auch zum richtigen Zeitpunkt abrufen kann. Und ohne jetzt zu stark ins Detail gehen zu wollen, was ich konkret da austüftle, aber da hängen ganz viele Faktoren dran. Also ne, es gibt Leute, die extremen Prüfungsstress haben. Ja, wie kann man das angehen? Es gibt dieses, ich glaube, in Deutschland auch stark verbreitet ist Bulimie-Lernen. Ja, also möglichst kurz davor möglichst viel reinstopfen und danach kennen einfach vergessen. Ja. Und da gibt es einfach im Bereich Learning Science Ansätze, um das ins Langzeitgedächtnis reinzubekommen. Die sind auch bekannt. Ja. Das Problem ist, die werden zum Großteil im deutschen Bildungssystem nicht angewendet, außer von so ein paar Lehrern oder Professoren, die das aktiv machen und wahrscheinlich auch oft gegen Widerstände ja, in den eigenen Instituten. Und was ich glaube auch wichtig ist, ist dieses ganze Thema Mindfulness und Mental Health. Ja, also es gibt, das ist erstaunlich, wie viele Studierenden in Deutschland psychische Probleme aufgrund von ihrem Unileben haben. Ja, und ich glaube, das muss man angehen. Also man muss sich angucken, was sind denn die gesamtgesellschaftlichen Themen, die uns beschäftigen, was davon trifft auch auf Studierende zu und wie kann man das technologisch unterstützen?
Ja, ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, den man nicht unterschätzen darf. Als ich damals ein Trimester in Cambridge gemacht hatte, an der Technischen Fachhochschule da, habe ich auch einen Freund besucht, der im St. John's College war. Und die haben wirklich, wenn die ihre Prüfungstage haben, die haben da eine Kathedrale und der Turm ist in der Woche der Prüfung gesperrt, weil sich in der Tat wirklich zu viele da runtergeschmissen haben aufgrund des Drucks vor den Prüfungen und da ein Riesenthema ist. Also ich glaube, Mental Health, ja, weil ich meine, wissen wir ja alle, wenn man unter Stress ist, dann kann man sich Sachen auch sehr schwer merken. Ja? Also das ist keine Zeit zu lernen, das ist dann nur die Zeit zu reagieren und zu überleben. Das finde ich schon einen krassen Punkt.
Ja, vielleicht eine Randbemerkung, also für alle ZuhörerInnen, die uns ja länger verfolgen. Ich empfehle ja nochmal Huberman Lab, weil da hatten wir, glaube ich, auch schon über Lernen gesprochen, ja, und wie wichtig Schlafen ist. Und zwar die erste Schlafphase, die Tiefschlafphase ist ja die wichtige, um Gelerntes dann zu vertiefen und respektive auch abzuspeichern. Und die zweite Schlafphase, die REM-Phase, ist sehr, sehr wichtig, um Emotionen abzubauen und da auch ausgeglichener zu werden. Und das finde ich natürlich hochinteressant, diese Themen aufzugreifen und zu sagen, Formate zu entwickeln, damit ich ja mit diesen gerade neurologischen Erkenntnissen, ja, in welche Voraussetzungen muss ich mich versetzen, damit ich wirklich effektiv lernen kann. Ausreichend schlafen, liebe Studenten, gilt auch im Arbeitsleben. Sich um Mental Health und generell Fitness zu kümmern, ist natürlich schon interessant. Hast du da mal so ein Lieblingsbeispiel, mit welchen Formaten oder Anreizen du das schaffst, dass die Studenten wissen, okay, es macht Sinn, früh ins Bett zu gehen, damit ich ausgeschlafen bin, statt auf die Muschelfete in Mainz oder keine Ahnung, was man in Frankfurt dann macht.
Genau, also ins Detail würde ich jetzt an der Stelle nicht gehen. Im Endeffekt, wenn man möchte, kann man gerne an der IU sich anmelden und kommt dann selber in den Genuss, sobald die Produkte live sind. Das kann ich an der Stelle einfach nur empfehlen. Ich werde bestimmt auch ein Update auf LinkedIn zum Beispiel geben, wenn es dann live ist und man es nutzen kann. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich da einfach noch kurz abwarten.
Okay, aber irgendwie so was Abstraktes. Hast du da was, was du vielleicht erzählen kannst? Ich weiß, dann viele Dinge kannst du nicht erzählen, das ist auch in Ordnung. Und vielleicht irgendwie so ein bisschen was Allgemeineres.
Also was ich zum Beispiel. Ja, also was ich zum Beispiel selber nutze, ist so ein Schlaftracker, ja. Und der gibt mir schon ziemlich gute Einsichten daran, wie ich schlafe und auch welche Gewohnheiten meinen Schlaf beeinflussen. Und das kann man sich dann auch mal angucken. Also zum Beispiel, ob man am Abend noch Fernsehen geschaut hat oder ob man sehr spät noch gelernt hat oder ob man vielleicht ein oder zwei Gläschen Rotwein getrunken hat. Das hat alles im Endeffekt auch Einfluss auf die Schlafqualität und auch, und das sollte man sich dann halt auch angucken, am nächsten Tag. Ja, also merke ich eine Veränderung basierend auf den Daten, die ich mir angucken kann auf meinem Handy, mit meiner Produktivität, mit meiner Aufnahmefähigkeit und generell auch, wie ich mich fühle, wenn ich aufstehe.
Ja. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kennen ja schon unsere Empfehlungen. Der Dominik ist ja der Apple-Verfechter, ich bin ja hier der Garmin-Verfechter, die natürlich auch ausgefeilte Schlaffunktionen
haben. Ach so, ich dachte, du bist der stille Wassertrinker und ich habe halt doch ab und zu mal einen Weißwein, einen Rotwein oder ein Bierchen oder so ein
Negroni. Aber wenn es um Technologie geht, ich weiß nicht, wir dürfen keine Werbung mehr machen, sonst würde ich hier noch ein paar Ringe oder klar, Bänder empfehlen, die gerade
hübsch sind. Zahlt uns ja nur keiner.
Ja, weil Whoop und der Oura Ring sind, glaube ich, hier exzellente Tools, insbesondere wenn es um Schlaftracking geht und auch Auswertung der Schlafqualität mit Empfehlungen. Ja. Okay. Und bei Mental Health, was ist da so am Start? Oder kannst du da was teilen, was da so kommt von der EU oder an was du da arbeitest?
Genau, also was konkret ich da mache, auch da würde ich sagen, einfach abwarten. Aber was man schon beachten sollte, ist, nehme ich mir auch Auszeiten. Also zum Beispiel bei mir beim Arbeiten habe ich auch gemerkt, was mir das im Endeffekt bringt, wenn ich vielleicht mal ab und zu eine Pause mache zwischendurch, ja, und nicht am Stück in meinen Teams oder Zoom-Calls hänge. Und auch, ne, ob ich vielleicht mal ein bisschen Bewegung zwischendurch einbaue. Also auch das sind Überlegungen, die da auf jeden Fall helfen und die da auch mitbedacht werden. Mhm.
Ja, was ich mir vorstellen könnte, was bestimmt auch spannend ist, wie viel Flexibilität man auch durch eine Digitalisierung reinbekommt. Weil ich hatte das hier auch schon mal in einer unserer Episoden erzählt, dass ich auch einen anderen Podcast sehr gerne höre, wo sich die beides Unternehmensgründer auch unterhalten haben und gesagt haben, Mensch, ganz im Ernst, ich mache das für mich und ich mache das auch für meine Mitarbeiter, dass wenn sich jemand nicht fühlt an einem Tag, auch mal sagen kann, ich komme heute nicht oder ich komme 3 Stunden später. Weil einfach, wenn man weiß, der oder diejenige, die haben das gleiche Ziel, die wollen arbeiten, dann ist die Grundeinstellung schon mal in Ordnung. Und wenn dann jemand sagt, ich kann zwar kommen, aber dann ist meine Hülle da und im Zweifelsfall bin ich zu anderen Leuten unfreundlich, demotiviere andere Leute oder ich verzapfe irgendeinen Mist, dann ist es gut, die Freiheit zu haben, zu sagen, ich bin dann jetzt mal später da. Und das könnte ich mir vorstellen, halt, wenn es Lehrangebote gibt, die nicht die feste Zeit haben, dass halt immer im Plenarsaal oder im Auditorium dann die Vorlesung ist, dass das wahrscheinlich auch vielen helfen kann schon.
Also bei uns ist schon tatsächlich ein Bruchteil der Formate ist hochgradig flexibel. Ja, also es ist jetzt zum Beispiel, ne, wann ich das Skript durcharbeite oder wann ich mir Videos zu Lehrinhalten anschaue. Also wir haben zum Beispiel immer so kurze Videoserien, wo auf Kernbegriffe, Kernthemen eingegangen wird zu verschiedenen Themen, auch mit Übungen, die zum Beispiel direkt dann in der App sind oder auf der Webseite, je nachdem, wo man halt tatsächlich dann lernt. Das heißt, das ist schon zum Großteil sehr flexibel. Und was da jetzt natürlich die Gefahr ist, ist, das kenne ich bei mir selber auch, dass man auch, ne, einfach prokrastiniert oder dass man dann, wenn man natürlich die Flexibilität hat, dass man die dann auch, dass man dann vielleicht nicht am Ball bleibt, ja, und vielleicht ab und zu dann doch lieber an der Xbox oder der PlayStation oder was auch immer spielt oder mit Freunden rausgeht. Das muss man dann natürlich entweder persönlich im Griff haben oder man muss da gezielt unterstützt werden.
Und da würdet ihr oder bietet die EU auch dann da Unterstützung an?
Ja, also genau, das kann man, also ich denke mir da gerade Sachen aus, wie man das noch ein bisschen weiter treiben kann. Aber zum Beispiel eine Sache, die wir machen, sind solche Lernsprints. Das heißt, dass man sich wirklich konzentriert in eine Gruppe begibt und dann auch gemeinsam Themen voran, also ne, an Themen arbeitet etc., also in relativ kleinen Gruppen. Und dann auch einen Austausch zum Beispiel in direkter Form über MS Teams hat. Ja, genau, also da gibt's schon Formate für Leute, die da ein bisschen, ne, trotz Fernstudium, gerne ein bisschen mehr an die Hand genommen werden.
Habt ihr da schon auch Überlegungen gemacht, fällt mir gerade ein, in dem Bereich Gamification? Weil du gerade eben Xbox oder PlayStation sagtest, da kannst du ja Trophäen sammeln. Also kann man bei euch gegebenenfalls Trophäen sammeln, wenn man am Ball bleibt? Außer jetzt mal die Punkte und Scheine, die man halt machen muss.
Ja, also ich glaube, Gamification ist ein sehr spannender Ansatz. Da ist aktuell, wenn man die App zum Beispiel benutzt oder die Webseite, ein Großteil, ich sag mal, ne, schon Fortschrittsbalken etc., aber Trophäen und irgendwelche Levels oder ähnliches gibt es aktuell noch nicht.
Grandmaster of Learning und solche Geschichten.
Learner of the Master.
Ja, so ist das.
Aber es ist definitiv spannend. Also ich glaube, Gamification, man kann es auch übertreiben. Ja, also es ist schon auch mit Vorsicht zu genießen, dass man guckt, dass, ne, die Inhalte auch im Vordergrund stehen und das effiziente Lernen, weil man muss sich auch überlegen, wie viel Zeit da investiert wird von den Studierenden, um die Inhalte aufzunehmen. Und ich glaube, das ist die wichtige Stellschraube, dass man auch die Zeit der Lernenden da gut nutzt und ihnen hilft, ne, damit mit allen anderen Sachen, die im Leben vorgehen. Also es gibt ja viele, die bei uns zum Beispiel berufsbegleitend studieren oder die Kinder haben etc. Da ist Zeit halt ein sehr wertvolles Gut. Und ich glaube, das ist manchmal bei Gamification was man im Auge behalten muss, dass man es nicht zu verspielt macht, sondern dass man gerade das richtige Level findet, damit die Leute am Ball bleiben, damit die Leute Spaß haben und ihre Zeit auch bereit sind zu investieren.
Mich kriegt man da brutal gut mit.
Alles klar.
Wenn ich so ein bisschen kritisch da, also oder herausfordernd fragen darf. So, Student sein ist natürlich auch so, hat also ein Nimbus von, ja, vielleicht ist der auch überholt von selbstbestimmt, ja, auch frei bestimmend, wie man sich das auch gestaltet. Und natürlich ist ja natürlich ein hohes Gut auch, aus sich heraus seine Lerngeschwindigkeit, Fortschritt, wenn man berufstätig ist, nebenher oder andere Dinge selbst zu bestimmen und da auch gewissen Freiraum zu haben und dass es ja auch ein Lerneffekt ist, sag ich mal, seinen Weg zu finden, wie man am besten, sag ich mal, Wissen für sich, aufbaut, dass man natürlich in Klausuren oder mündlichen Prüfungen reproduzieren kann. Es hört sich so ein bisschen so an, jetzt kommt die kritische Frage, dass man hier natürlich so viel Rahmenbedingungen schaffen will, dass man so ein Studieren, sag ich mal, den nimmt man komplett in die Hand und gibt für den ganzen Zyklus und für alle Bedingungen da Hilfestellungen, Rahmenbedingungen, wie auch immer, ändert sich ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ist das, kommt dann da ein Studierter raus mit einem Abschluss, der dann in der Arbeitswelt auch für alles Vorgaben und Hilfestellungen braucht?
Jetzt könnte ich ja ketzerisch sagen, das liegt halt daran, dass es mittlerweile so viele Helikoptereltern gibt. Und dann gibt es dann halt auch Helikopterprofessoren und Helikopterführungskräfte. Nein.
Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage. Und das kommt drauf an. Ja? Also es gibt solche und solche Studierenden. Und was wir machen, ist weniger relativ enge Rahmenbedingungen zu geben, sondern tatsächlich, wir geben Flexibilität und schaffen Angebote. Das heißt, du musst zum Beispiel so einen Lernsprint nicht machen, aber wenn du das, wenn du denkst, du brauchst es, ja, dann kannst du es machen. Und was zum Beispiel auch spannend ist, finde ich, also das hatte ich jetzt in meiner Uni-Zeit auch nicht, du kannst deine Klausuren komplett flexibel legen. Also wenn du sagst, okay, ich bin heute bereit für die Klausur, ja, dann kannst du sozusagen die, also es gibt schon noch Termine, ja, nach denen du dich, wo du dich einschreiben kannst, aber im Prinzip bist du jetzt nicht, heißt es nicht, okay, in 3 Monaten ist die Klausur, darauf lernst du hin, sondern du suchst dir sozusagen deinen Klausurzeitpunkt aus. Und das ist natürlich schon.
Okay, also sorry, da bin ich sofort am Tickern. Das ist ja hochinteressant. Ganz kurz, die Klausur, ist die dann in irgendeiner Form digital, remote oder wie findet das statt?
Genau, also es geht beides. Also du kannst sie online machen. Dann gibt es natürlich Proctoring-Vorgaben, die man auch einhalten muss. Und du kannst sie aber auch weltweit, ne, also entweder an einem von den Standorten machen, da gibt es auch in Deutschland einige, oder weltweit sogar an Goethe-Instituten kannst du sie auch vor Ort machen. Hm.
Und die sind dann so geartet, wenn jetzt, was weiß ich, den besten Kommilitonen, der macht sie als erstes und dann erklärt er den anderen, wie es funktioniert und die machen es dann 2 Tage später. Also solche, dass man so ein bisschen da betrügen kann, das ist da nicht mehr möglich.
Ist nicht möglich, nein.
Okay, ist cool. Das ist natürlich okay. Also meine Studentenzeit ist eine Zeit lang her, aber wir hatten Phasen, da hatte ich mehrere Klausuren die Woche. Das war immer ziemlich eklig, auch nervlich. Ja, also wenn man dann da so sagen kann, okay, oh Gott, jetzt habe ich gerade Wetterbericht, sagt 30 Grad für die nächsten 5 Tage, dann mache ich mal eine Schwimmbadrunde. Und dann hier ist beschissenes Wetter, da lege ich doch die Klausuren hin. Das war ja sensationell.
Genau, es geht natürlich auch, wie vorhin beschrieben, es geht schon mit ein bisschen Eigenverantwortung auch einher, weil das kann man, ne, manchmal ist dann durchgängig gutes Wetter und dann auf den Winter warten, dann dauert das mit dem Studium halt ein bisschen.
Nee, ich habe das bewusst so ein bisschen flapsig ausgedrückt. Okay.
Aber wir haben
zum Beispiel das natürlich auch interessant, ja.
Festen Semester, also normalerweise läuft das ja auch bei Universitäten in Batches, ja, also dass sozusagen die Studierenden in Batches starten, kannst bei uns sozusagen eigentlich jeden Tag dich einschreiben.
Ah, in Batches, okay, die machen keine Batches, sondern die starten, okay, Batch Start, okay, das heißt, du hast so ein fixes Semester gibt es da nicht mehr, das verschwimmt alles.
Genau, das ist deutlich flexibler als normalerweise.
Okay. Wow, was, wenn du dir ja was wünschen könntest für Deutschland, damit wir im internationalen Wettbewerb auch wettbewerbsfähig bleiben. Ja, ich gucke jetzt gerade mal, was amerikanische Universitäten, die ja ein ganz anderes Modell haben, aber die generieren ja entweder durch ihre horrenden Studentenbeiträge Gebühren, ja, kann ja mal 30.000, 50.000 Dollar im Jahr kosten, wenn du da studierst bei so einer Elite-Uni, respektive die haben ihre Sportprogramme, ja, also.
Ich wollte gerade sagen, also da musst du vorsichtig sein, weil das kann schon sein, dass da ein paar Pfosten rauskommen, die halt nur unheimlich guten Ball kicken können.
Ja, aber
also deswegen muss man auch die US-Universitäten mit Vorsicht genießen.
Ja, weil du musst, wenn du das siehst, dass du jetzt Studenten, Universitäten hast, die jetzt gerade im Football sensationell sind und da hat ja das Studenten-Football, College-Football hat ja fast mehr Zuschauer wie die Profiliga und das wird alles live übertragen. Die generieren Millionen.
Ja, wir waren die doch Studenten jetzt kriegen bei der Qualität der Studierenden.
Ja,
so, nicht aber jetzt zum Sport abschwenken. Entschuldigung, ich habe dir die Möhre hingeworfen und du hast
da
auch noch.
Nein, genommen. Das Geld, das die Uni damit kriegt und generiert, ist ja Wahnsinn. Und das ist natürlich, die haben die ja finanzielle Mittel. Da sind ja deutsche Universitäten, naja, wir haben ja zum Glück auch oft ein freies Angebot. Sehen wir mal von den Semestergebühren ab. Da gibt es ja schon ein Ungleichgewicht. Die Frage ist jetzt, wenn du dir was wünschen könntest, ja, aber was würdest du dir wünschen, damit deutsche Universitäten da auch wirklich nach wie vor auch wettbewerbsfähig international bleiben, was Innovation, Digitalisierung, wie auch immer angeht?
Ja, also ich glaube, da kann man schon. Also ich glaube, was spannend ist, ist das Thema Praxisnähe von Inhalten. Also das fand ich zum Beispiel auch an der DABW, wo ich studiert habe, und genau an der IU auch super, dass sozusagen viele Leute auch lehren oder die Inhalte erstellen, die aus dem echten Leben, aus der Wirtschaft kommen und wissen, wie das, ne? Also auf der Theorie kann man viel erzählen, aber ne, wenn man dann zum Beispiel in die IT von Unternehmen reinguckt, dann ist es halt oft nicht so wie im Lehrbuch beschrieben und nicht auf der grünen Wiese entstanden. Das heißt, die Praxisnähe, denke ich, da kann man noch viel machen. Ja, und ich glaube, da ist auch das duale Studium, finde ich, ist auch ein Thema, das da extrem drauf einzahlt. Und es ist ein deutsches Modell, das wir, glaube ich, gut nutzen können im internationalen Vergleich, weil es ist auf der Welt meines Wissens nach nicht in der Form so häufig gibt. Ja, das heißt, davon können wir zehren, und das können wir ausbauen. Und auch das Thema Halbwertszeit von Wissen finde ich spannend. Und das war auch eine Sache, die mir gesagt wurde, als ich angefangen habe zu studieren. Ja, ihr müsst das Thema lebenslanges Lernen angehen. Diese Sachen, die ihr jetzt lernt, die sind vielleicht schon veraltet, wenn ihr hier fertig seid. Ja, also die Sachen, die ihr im ersten Semester lernt oder in der Mitte. Und insbesondere im Bereich IT, Innovation, Digitalisierung gibt es halt oft einen relativ zügigen Wandel, der auch immer mehr an Fahrt aufnimmt teilweise, wo ich denke, okay, einerseits müssen da die Bildungseinrichtungen stark am Ball bleiben, dass die Inhalte aktuell sind, dass sie auch vielleicht noch externe Angebote reinholen, die dafür sorgen, dass es aufgefrischt wird, ja, ob das jetzt Case Studies sind mit Unternehmen, ob das irgendwie Praktika-Angebote oder ähnliches sind. Aber auch den Lernenden, den Studierenden was an die Hand zu geben, dass sie tatsächlich dieses lebenslange Lernen machen können. Ja, weil das ist ja jetzt, auch nicht unbedingt was man von Anfang an mitbringt, sondern das muss auch trainiert werden. Das hat auch mit der Einstellung zu tun. Ich glaube, das wäre wichtig.
Ja. Das ist ein Mindset. Nee, aber der Punkt, dass wir hier in Deutschland ein einzigartiges Modell haben, nämlich dass Firmen mit Universitäten zusammen Studiengänge anbieten. Und dass man das weiter ausbaut und intensiviert, glaube ich, ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil auch jetzt mit meinem Background und jetzt auch, wie ich im Moment unterwegs bin, ist das wirklich das Erfolgsmodell, weil dann hast du am Ende des Tages jetzt auch dann Absolventen, die kannst du einsetzen, weil die wissen schon, wie es in der Praxis aussieht, was gefordert wird. Ansonsten kriegst du Leute von der Universität im Ernstfall, die musst du erstmal wieder in einem anderthalb Jahr Trainee-Programm anladen, damit die erstmal produktiv werden. Und das ist natürlich äußerst kostenintensiv und auch in der Form vertane Zeit, ja, weil du willst ja jemand, der von der Uni kommt, produktiv einsetzen, weil der kriegt ja auch erstmal per se einen höheren Gehaltscheck im Monat. Und da haben wir ein gutes Modell, und das auszubauen ist wirklich ein Punkt. Ja. Das sind wir doch manchmal doch wesentlich besser, als man manchmal denkt. Ja.
Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, eine Mischung ist aber auch nicht schlecht. Ich fand damals, als ich in Cambridge war, habe ich das von vielen anderen, die eben an dem wirklichen Cambridge College waren, mitgekriegt und gelernt. Klar hast du Berufe, wo du wirklich schon Fachwissen haben musst, wenn du danach anfangen willst. Du kannst nicht als Arzt sagen, ich studiere jetzt irgendwas und danach gehe ich in OP. Also das mal außen vor gelassen. Aber ganz viele habe ich dort kennengelernt, die gerade in die Wirtschaft oder Ähnliches gegangen sind oder auch ins Consulting und die gesagt haben, ich studiere jetzt Archäologie oder Anthropologie, weil ich das spannend finde, ich möchte es für mich lernen. Und ich beweise mit einem Abschluss in Cambridge, dass ich gelernt habe zu lernen, dass ich lernen kann. Und dann Unternehmen sagen, wenn das Fachwissen jetzt noch nicht da ist, kommt ihr eh bei uns in eine Traineeship. Und wenn ihr super durch Cambridge durchgegangen seid, wissen wir, ihr könnt alles lernen, was wir von euch wollen. Und so die Balance, weil ich habe auch das duale Hochschulstudium gemacht, die Balance finde ich wirklich spannend zu sagen, inwieweit gehst du schon in eine Praxisnähe rein und inwieweit vermittelst du die Fähigkeit zu lernen.
Und ich glaube, das ist auch eine Typfrage. Ja, also ich zum Beispiel fand es ganz gut, also mir wäre, glaube ich, tierisch langweilig geworden in einer normalen Uni im Sinne von, ich kriege nur theoretisches Wissen, weil ich gucke schon gerne, was hat das jetzt für eine Relevanz. Das sonst wird mir langweilig. Aber gleichzeitig, ne, verpasst du natürlich auch was, weil die Freunde von mir, die normal studiert haben, ja, also nicht dual, die haben natürlich ein ganz anderes Privatleben geführt, ja, das vielleicht ein bisschen mehr Freizeitstress zum Teil hatte. Und bei mir war es dann halt ein bisschen mehr beruflicher Stress.
Ja, ich fand es bei mir nicht schlecht. Ich hab's so gemocht, weil du hast vorhin schon mal das Wort Prokrastinieren genannt. Da hilft halt so eine DH schon dabei, dass man das nicht allzu sehr macht.
Gut, ich habe einen anderen Weg eingeschlagen und es ist in der Tat so, dass, und da hilft es auch, mit wem man sich umgibt, ja, dass man damit Gleichgesinnten sich umgibt und sagt, okay, ich habe ein gleiches Ziel, nämlich Regelstudienzeit, und in der Regelstudienzeit will ich eher im oberen Drittel oder in den oberen 20% abschließen, und wenn man das zusammen macht, ist das eher hilfreich, wenn man das allein organisiert und genau, und dann weiß, okay, und man hat an der Wand hängt nicht der Vorlesungsplan, sondern der Fetenplan, wann ist wo welche Fete, dann ist das definitiv eine Herausforderung. Ja, beides entwickelt eine Persönlichkeit, wie man sich als Typ entwickelt. Ich glaube, in so einem dualen Studiengang bist du relativ schnell gezwungen, schneller erwachsen zu werden, glaube ich. Ja, wenn du bei so einem gewissen Unternehmen dann teilweise in Kundensituationen unterwegs bist oder in ernsthaften Situationen, ja, dann ist das natürlich, wirst du da nochmal anders gefordert, wie wenn wenn du aus der Vorlesung rausgehst, da irgendwo privat anders unterwegs bist, dann wirst du da ja weniger gefordert. Ja.
So, und jetzt kommt eine sensationelle Überleitung. Ne? Da ist nämlich für mich noch die Frage, wie du außerhalb von der EU gefordert wirst. Und zwar haben wir ja vorhin noch, da hat mich Dirk, du hast mich dreimal unterbrochen, als ich das Wort Innovation nutzen wollte. Du Echt? Bist ja auch noch ein sehr wichtiger Bestandteil des Taunus Innovation Campus. Und das wollte ich heute auch unbedingt oder wir mit dir noch ein bisschen besprechen und erfahren, was das ist und wie es dich dazu gebracht hat.
Ja, sehr gerne. Also der Taunus Innovation Campus ist im Endeffekt ein Verein, ja, der in meiner Heimatstadt in Hattersheim entstanden ist. Und da sind ganz verschiedene Akteure dabei. Also Unternehmen, die in Hattersheim zum Beispiel oder Umgebung angesiedelt sind, aber auch Bildungseinrichtungen, ja, also zum Beispiel die Hochschule Fresenius. Die Stadt ist sehr stark involviert und auch einer der Initiatoren und auch Vereine, also ich bin da zum Beispiel für einen Verein mit dabei, bin dort im Aufsichtsrat, und das Ziel ist es, die Region, ja, zu vernetzen und insbesondere, ne, mit einem starken Fokus aktuell auf Hattersheim, aber auch gerne mit anderen Kommunen in der Region zusammen ein Netzwerk zu schaffen, ja, neue Firmen anzusiedeln, neue Startups hervorzubringen. Also im Rhein-Main-Gebiet wird ja auch fleißig gegründet. Ja, und die Frage ist, kann man da noch mehr zur Unterstützung machen, dass Know-how aufgebaut wird, dass zum Beispiel auch Räumlichkeiten da sind, also Coworking, dass es Rahmenbedingungen gibt, also zum Beispiel Zugang zu Technologien. Ja, ein Beispiel da ist aktuell in Hattersheim LoRaWAN. Das heißt, kann man mit dieser Technologie IoT-Anbindungen selber bauen, an den Start bringen, aber auch Testbeds, also gibt es, ne, können gesetzliche oder juristische Rahmenbedingungen entwickelt werden, um, ne, Ausprobieren von neuen Technologien oder Use Cases in einem abgesteckten Gebiet, also zum Beispiel in einer Stadt wie Hattersheim, möglich zu machen. Mhm. Genau, und auch das Thema Events zum Beispiel, ja, also was jetzt dieses Jahr anstehen wird, ist ein Event zum Thema Smart City, weil Smart City auch eins der Fokusgebiete ist, ne, mit verschiedensten anderen Technologien, und weil auch die Stadt sehr interessiert daran ist, was kann denn die Stadt mit Smart City oder anderen Technologien machen. Also kann man zum Beispiel das LoRaWAN, das dann da ist, ja, nutzen, um zum Beispiel smarte Laternensteuerung zu machen und dadurch ne, den Energieverbrauch zu senken. Das geht natürlich mit Kosteneinsparungen einher, aber auch mit Stromsparungen und ne, auch Nachhaltigkeitszielen. Oder kann man bessere Bürgerservices bauen, dass zum Beispiel, dass man weiß, wo sind freie Parkplätze, wo aktuell nicht. Ja, also all solche Themen werden da gerade angegangen von verschiedenen Akteuren und aber auch der Stadt.
Und welche Rolle spielt ihr da? Also für mich ist es noch so ein bisschen schwer zu fassen. Also habt ihr Zugang zu Geldern oder Töpfen, die ihr ausschüttet? Oder unterstützt ihr Unternehmen, die das haben wollen, bei der Beantragung von solchen Geldern? Habt ihr Consultants, die mit reinspringen? Also was seid ihr eigentlich hier? Das frage ich jetzt mal als Hofheimer von nebendran.
Genau, also wir sind im Endeffekt, ich würde mal sagen, vielleicht so ein bisschen wie ein Hub. Ja, das heißt, wir können natürlich Kontakte herstellen, also zu Consultants oder zu Leuten, die einfach Know-how mitbringen. Die holen wir auch zu uns und Startups können dann kommen und sich das Wissen in Workshops abholen, ja, oder sich da trainieren lassen. Es ist die Partner, die involviert sind, je nachdem, was das für Partner sind, zahlen auch Mitgliedsbeiträge. Ja, die kriegen natürlich auch was dafür raus, ja, nicht in Form von Geld, aber in Form von Austausch, in Form von Kontakten, in Form von vielleicht neuen Geschäftsmodellen, die dann gemeinsam mit ihnen gebaut werden. Und aus diesen Geldern und zusätzlichen anderen Geldern, die zum Beispiel, ne, du hast das Wort Förderung angesprochen, akquiriert werden, also tatsächlich vom Taunus Innovation Campus der Stadt akquiriert werden und dann über den Taunus Innovation Campus abgewickelt werden, können dann auch ne, Sachen wie zum Beispiel ein Testbed finanziert werden, aber auch Use Cases, die ne, der Gemeinschaft sozusagen zugutekommen. Ja. Also es wird es kommt Geld rein und es geht auch Geld raus und das Ziel ist es im Endeffekt ein Ökosystem zu schaffen und bessere Rahmenbedingungen. Ja, und auch eine Sache, die spannend ist, ist halt das Thema Coworking. Ja, das wird sozusagen ein Coworking Bereich aufgemacht in der Stadt und das wird auch durch den TIC sozusagen, durch den Taunus Innovation Campus abgewickelt. Da ist gerade noch die Betreiberfrage, ja. Aber das ist auch so eine der Möglichkeiten, wie vielleicht für jüngere Unternehmen oder Unternehmen, die sich noch kurz vor der Gründung befinden oder in so einem Zwischenstatus sind, einfach, einfach einen Ort zu schaffen.
Also auf Neudeutsch seid ihr dann ein Facilitator, der den Unternehmen helfen kann in Form von potenziell Geldern, Kontakten, Netzwerk. Und auch einem Ort, um es zu realisieren.
Eben. Genau.
Okay. Wie bist du dazu gekommen?
Also die Historie weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich habe mich schon ein bisschen länger mit dem Thema Startups auseinandergesetzt und war da interessiert und bin da auch mit Akteuren ja, in Frankfurt, Rhein-Main, aber auch in Berlin und München im Austausch gewesen, weil ich glaube, das ist einfach ein super wichtiges Thema, um als Region, aber auch als Land voranzukommen und auch als Gesellschaft und Menschheit einfach neue Produkte, neue Services zu identifizieren, zu nutzen und auch vielleicht was eine Kommerzialisierung darum aufzubauen. Und irgendwann hat sozusagen einfach ein Austausch mit der Politik in Hattersheim stattgefunden, also mit dem Wirtschaftsförderer und dem Bürgermeister und ein Freund und ich haben diese Thematik, insbesondere Coworking, diskutiert. Und dann haben wir eine Nachfrageanalyse durchgeführt, also Umfrage mit Gründern aus der Umgebung und Leuten, die gründungswillig sind. Und da wurde herausgearbeitet, was sind denn Anforderungen? Ja? Besteht eine Nachfrage? Wie müsste das aussehen, was geschaffen wird? Und dann sind wir einfach in den Prozess gegangen und aus Gesprächen mit der Stadt, mit uns, mit den ansässigen Unternehmen, hat sich am Ende einfach diese Lösung mit dem Taunus Innovation Campus als Verein herauskristallisiert.
Ich finde es cool. Ich finde das richtig, so Geschichten finde ich super cool. Und es gibt dir bestimmt auch die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Weil was ich nochmal total spannend fände, wäre, wenn du noch ein bisschen aus den Erfahrungen erzählen kannst. Also was sind denn so coole Projekte gewesen oder tolle Gründungen, von denen du erzählen kannst, die schon passiert sind, die jetzt gerade laufen oder die vielleicht auch in Zukunft anstehen?
Ja, also ein Freund von mir zum Beispiel, auch aus Hattersheim, der entwickelt gerade Smart Speaker, die insbesondere auf Pflegeeinrichtungen abzielen, also so im Bereich Smart Health. Das ist ganz spannend und er ist auch im Taunus Innovation Campus aktiv oder bringt sich da ein. Und da sind auch schon interessante Kontakte zustande gekommen. Und er ist gerade sozusagen ich glaube, er pilotiert das jetzt demnächst, ja, also bringt die ersten tatsächlich in Testumfeld, um zu sehen, okay, wird das angenommen, hilft das? Also kann ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Notfall habe, kann ich dann über den Assistenten Hilfe holen oder wenn ich oder kann ich zum Beispiel Abläufe zwischen Pflegern und Patienten dadurch einfacher gestalten, also gucken, ne, ist jemand zu Hause oder nicht, wann passt es, und da so ein bisschen so eine Planbarkeit reinzubringen. Also er hat da ganz verschiedene Use Cases, aber das finde ich eigentlich ganz spannend und auch mitzubekommen, was sind da denn die Herausforderungen. Also zum Beispiel, das ist ja ein Produkt, das sowohl eine Hardware-Seite hat als auch eine Software-Komponente. Und dann mitzubekommen, ne, wo kommen die Speaker her, mit welchen Partnern ist er da im Gespräch, und auch Herausforderungen, zum Beispiel kann er die jetzt vom Supplier einkaufen in normalen Stückzahlen oder muss er halt erstmal 20.000 bestellen, ja, damit er die überhaupt geliefert bekommt, ohne das ausgetestet zu haben, das Geschäftsmodell. Ja. Das sind natürlich spannende Fragen und die variieren einfach vom Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell. Ja,
ja, oder auch einfach die Akzeptanz, ne? Weil wenn du sagst Pflegeeinrichtungen, dann geht es ja primär um ältere Menschen, die vielleicht keine Technikaffinität haben. Und dann zu gucken, wie bringst du sowas überhaupt näher, ne? Dass es nicht heißt, hier, Bub, was ist denn das für ein Ding? Weißt du, ob ich da bin, das will ich schon benennen. Ne? Also ich glaube, das ist, ja, Hardware, Software und die User sind da, glaube ich, echt eine gute Nuss oder eine harte Nuss zu knacken. Ja,
ja, und das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt natürlich im Umkreis von Frankfurt ganz viele spannende Startups oder auch im Rhein-Main-Gebiet. Eine Sache, die ich auch spannend fand, da war ich auf einer Veranstaltung in Berlin zum Thema Startups und es ging um unter anderem Mitarbeiterbeteiligung, ja, und dann war ein Gründer dabei von der App Finanzguru und hat einfach geschildert, wie er das sieht mit dem Thema Mitarbeiterbeteiligung und dass es halt die Problematik sehr schwer macht oder dass es sehr schwierig ist, in der deutschen Gesetzgebung das Thema anzugehen. Und jetzt hat natürlich die Bundesregierung hat das dann auch angeschaut, das Thema, auch auf, ne, auch auf Basis dieser Diskussion kamen dann neue Impulse. Und wir haben dann, ich glaube ein Jahr später oder so, in Frankfurt bei WeWork eine Veranstaltung gemacht, wo wir die verschiedenen Startup-Gründer auch auf verschiedenen Stufen, ja, also Neugründung bis schon erfolgreich, wie zum Beispiel Finanzguru, in den Raum gesetzt haben. Und dann hatten wir, also bei WeWork war das damals, und dann hatten wir zum Beispiel die Bettina Stark-Watzinger, die heutige Ministerin für Bildung und Forschung, dabei und Leute aus dem Landtag. Und dann wurde diskutiert, okay, was hat sich aktuell getan, was brauchen die Startups, was sind weitere Themen, die man angehen muss. Und da ist genau dieses Thema, das ein Jahr davor auf der Veranstaltung schon aufgekommen ist, wurde wieder aufgebracht und geguckt, okay, was hat sich da seitdem getan, was sind vielleicht auch die Themen, die in der Politik da hemmen, auch wenn die Politiker versuchen, das voranzubringen. Also das fand ich auch ganz spannend, ne, dieses Thema wieder hochzubringen, wieder in die Verantwortung zu nehmen, zu sagen, was hat sich eigentlich getan, warum hat sich es in die Richtung bewegt und nicht in eine andere Richtung, und was sind sozusagen die nächsten Schritte, damit wir noch weiter vorankommen.
Ja, oder auch da die spannenden Konzepte zu sagen, gibt es irgendein neues Modell einer GmbH, was man kreieren müsste, um auch Unternehmen mehr Möglichkeiten zu geben, nachhaltig zu arbeiten etc. Du hast es eben gerade erwähnt, auch wirklich zu sagen, du hast Gründer, die sagen, okay, ich bin jetzt Gründer und das war meine Unternehmensform, aber ich will, dass die jetzt allen meinen Mitarbeitern gehört, zum Beispiel.
Da gibt es auch in den USA natürlich spannende Ansätze, ja, und die auch überdenkt, also wenn man das ein bisschen größer denkt, dann ist ja auch die Frage, okay, können wir anders wirtschaften? Ja, das ist ja was, was auch immer relevanter wird. Das ist auch eine Forderung, glaube ich, die von der eher grünen und eher linken Seite oft kommt. Ja, wie muss denn Wirtschaft in der Zukunft aussehen? Und ist es der Turbokapitalismus?
Muss immer Wachstum da sein.
Und da gibt es halt zum Beispiel in den USA Startups, die sagen, ja, wir machen das eher so ein bisschen in Richtung, ich sag mal, Genossenschaft, ja, von der Idee her, die kapitalistisch sind, aber jeder, der einen Beitrag zum Wohlergehen der Firma liefert, der kriegt auch einen fairen Anteil dabei raus. Mhm. Und das ist auch sozusagen Motivation, so viel in der eigenen Macht steht wie möglich, da reinzustecken, dass es der Firma halt in Zukunft gut geht. Ja, weil man direkt incentiviert ist und halt nicht nur mit einem, sag mal, nicht nur mit einem Paycheck und vielleicht einem Bonus.
Ja, oder auch mit Augenmerk, was ich jetzt total spannend finde, das ist vielleicht ein sehr spezieller Ansatz, aber hier in Chicago gibt es relativ viele Nachbarschaften, die eigene Supermärkte haben, die aber der jeweiligen Nachbarschaft gehören, die dann natürlich da reinschauen und sagen, das muss ich schon tragen, wir müssen uns auch davon bezahlen können, wir wollen aber trotzdem, weil wir hier leben, ja auch faire Preise haben. Und das ist ein super spannender Kreislauf, weil du eigentlich da fast nicht in die Situation kommst, dass sich jemand bereichern will, sondern dass es einfach funktioniert.
Und das Meckern wird auch schwieriger, weil du selber in der Verantwortung bist.
Genau so ist es.
Super spannend. Ich glaube,
das ist cool. Ich sehe an deinem Gesicht immer, wenn du gerade sammelst, nachdenkst und dann kurz davor bist, deine Frage zu formulieren.
Nein, ich hab da keine Fragen mehr. Wir haben jetzt ja ein paar Themen angesprochen, die sind ja, die haben ja nur angeditscht. Die sind ja per se irgendwie, also jedes einzelne hochinteressant, hochspannend auch, und teilweise haben die Themen ja auch einen disruptive Charakter theoretisch, wenn die zum Fliegen kommen. Also ich sag mal, wir hatten es, glaube ich, hier auch schon mal da in Europa, diese Einkaufsgemeinschaften oder Einkaufsdachgesellschaften für die großen Supermärkte. Ja, dass jetzt hier im Moment bei Edeka ja keine, ich glaube, Pepsi-Produkte mehr gibt. Ja. Weil in der Wertschöpfung Supermärkte und auch Hersteller oder Großkonzerne da im Zwiespalt sind, ja, und auch die Supermärkte ihre Einkaufsmacht ausnutzen wollen günstige Preise, und die Großkonzerne natürlich in dem Hyperkapitalismus ihre Gewinnmargen erhöhen wollen. Und das ist natürlich spannend, aber als Lösung finde ich das amerikanische Konzept viel, viel interessanter, nämlich dass die Regionen ihre eigenen Supermärkte gründen oder hier Startups überlegen, okay, wie kann ich Mitarbeiter beteiligen, welche Form kann ich da gründen und was steht eigentlich im Vordergrund? Steht der Vordergrund den Mehrwert, den ich einer Gesellschaft bieten kann, oder steht im Vordergrund, ja, also die angelsächsische Welt, ja, nämlich Unternehmen super reich und erfolgreich zu machen, dass die Aktionäre davon profitieren. In Europa ist es ja anders, und das ist natürlich super spannend.
Ja, ja, und wer da gerne mal weiterhören möchte, spannendes Unternehmen finde ich da wirklich Einhorn. Und ich bin ja großer Fan, alle, die uns zuhören, wissen das, von Hotel Matze, und der hat eben auch einmal im Monat macht er einen Call mit dem Philipp Siefer, dem eben Einhorn gehört oder gehört hat, der da Gründer ist. Und dann tauschen die sich immer über genau solche Konzepte aus. Und ich meine, es ist schon so weit, dass der SIFA hat, glaube ich, schon sein Unternehmen an die Mitarbeiter verschenkt. Also der ist nicht mehr Eigentümer.
Deutschland ist da, und ich weiß gar nicht, ob diese neue Gesellschaftsform jetzt schon draußen ist, aber es müsste kurz davor sein zumindest, dass man diese, was ja Bosch macht zum Beispiel, diese Stiftungen, gibt es ja einige, die Unternehmen in Stiftungen überführt haben und sagen, okay, die Zielsetzung ist dem Gemeinwohl in der Form zu dienen, weder im Aktionär oder sonst irgendjemand, sondern das steht ja im Vordergrund und das sind so komplizierte Stiftungsmodelle und da will man jetzt ja eine Gesellschaftsform gründen, ein Nachhaltigkeitsmodell, das dem ganz anders Rechnung trägt, was ich persönlich total gut finde. Ja, also.
Ja, so. Aber Felix, wann fährt jetzt endlich die autonome Fähre?
Das ist eine gute Frage. Ja. Das fand ich natürlich ganz spannend. Das war in diesem Zeitungsartikel, genau. Der, glaube ich, auch ein bisschen...
Auslöser für unser Gespräch war so ein bisschen auch.
Genau, da wurde sozusagen die autonome Fähre auf dem Main angesprochen. Ja, ich bin mal gespannt, wann die kommt. So als Zukunftsvision finde ich das natürlich schon spannend und kann man sich angucken.
Aber du hast gesagt, wann. Das war nicht, ob die kommt,
nicht ob, sondern wann.
Ja, gut, ne? Also das Wann, wenn es halt lang genug in der Zukunft liegt, okay. Dann ne, ist das immer das Problem erstens von anderen und zweitens, ja. Nein, aber ihr wisst ja, was ich meine.
Also, nein, und Stuttgart 21 soll jetzt auch noch 1,3 Milliarden mehr kosten, habe ich heute Morgen gelesen. Also mal gucken, wann es kommt und was er gekostet hat.
Ja, also ich glaube, es ist schon ziemlich spannend und es zeigt so ein bisschen die, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sagt, okay, was kann einen Nutzen stiften und für die, da gibt's, ich bin auch in der Region viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und das ist natürlich schon schön, wenn man da direkt über den Main kommt mit der Fähre, die fährt dann halt auch nicht immer, ja, so eine autonome Fähre würde da natürlich schon nochmal einen Ticken mehr Lebensqualität geben und auch, ich finde es immer gut, ne, wenn man von einer Seite auf dem Fluss auf die andere kommt, wenn man da gerade hin möchte und das halt nicht ewig dauert oder nur zu bestimmten Zeiten geht. Und Amsterdam, meines Wissens nach macht Amsterdam das schon, dass sie tatsächlich autonome Fähren haben. Die werden aber, glaube ich, aktuell noch zumindest von Menschen sehr stark beobachtet, was die machen.
Supervised.
Ja. Mhm. Aber an sich wäre das natürlich, ist es natürlich eine coole Zukunftsvision, ja. Also wenn man Hattersheim mit Amsterdam bei den autonomen Fähren in einem Satz nennen kann. Mal gucken, ob und wann das kommt. Ja. Es gibt aber schon ersten Austausch mit solchen Bauern von autonomen Fähren, ja, um mal zu gucken, ne, was steckt dahinter, kann man das machen oder nicht. Und man muss dazu sagen, Hattersheim hat ja schon überrascht, ja, in den letzten Jahren, also auch mit der Ansiedlung von wirklichen Giganten in der IT-Szene. Ja, also ob das jetzt die NTT Global Data Center IMEA sind, ja, die ihren Hauptsitz nach Hattersheim verlegt haben, oder Jaskawa, die Roboterbauer, die ihren Europa-Hauptsitz auch nach Hattersheim verlegt haben. Also ich glaube, da tut sich schon was und ich freue mich schon, das mitzugestalten.
Da heißt es nicht mehr London, Paris, Madrid, da heißt es Amsterdam, Hattersheim, Kelsterbach. Ja.
Zum Beispiel, ja.
Darf ich dich mal fragen, was dich so antreibt? Was so dein Purpose ist für die immense Zeit, die du ja in allen Dimensionen, ja, beruflich, jetzt hier privat, als auch noch, ja, politisch und keine Ahnung, brauchst du einen immensen, was... Antrieb, ja, was ist dein Antrieb?
Ich glaube, ich bin relativ begeisterungsfähig für alles, was Innovation und Technologie und den Nutzen, den es stiftet, angeht. Und ich ziehe sozusagen aus der Aktivität dann selber die Energie. Also würde ich das nicht machen, wäre ich wahrscheinlich deutlich antriebsloser, ja. Und ich find das einfach spannend und dieser Austausch, der gibt mir extrem viel. Von daher, ich will einfach neue Sachen lernen, ich will mich weiterentwickeln, in welche Richtung auch immer, ja, ob das jetzt persönlich ist, ob das jetzt beruflich ist. Und ich suche da einfach, ne, ich suche da einfach nach Inspiration, nach neuen Dingen, nach anderen Meinungen, nach Perspektiven, die ich selber noch gar nicht so habe. Und dann zu schauen, wie kann ich das mit meiner Weltsicht verheiraten. Ich glaube, das ist einfach ein eigener Antrieb an sich. Ja. Also kein konkretes Ziel dabei, ja, sondern einfach Spaß an der Freude.
Da kann ich dir von meiner Seite ja nur wünschen, dass du mit deinem Antrieb da Innovationen zu finden, zu suchen, umzusetzen, die Sinn stiften, die Nutzen stiften, die Studenten helfen, sag ich mal, erfolgreicher zu sein oder die der Region helfen, erfolgreicher zu sein und da vielleicht in der digitalen Welt ganz Platz vorne einnehmen. Da kann ich dir nur die Daumen drücken, dass dir das gelingt und dass du da viele Erfolgserlebnisse dann auch hast. Ja.
Dankeschön.
Ja, und dann drücken wir die Daumen, dass es irgendwann den Schießelkreisel in Hattersheim gibt. Und ich habe eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass es mir ein wahres Fest war, dass du uns heute besucht hast. Ganz, Dank. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, es war mir ein Fest, da zu sein. Und der Dominik Friedl, der auch beim European Innovation Forum Mitgründer ist, und ich, wir haben auch oder wir arbeiten gerade auch an unserem eigenen Podcast. Das heißt, vielleicht kann ich ja die Einladung bald erwidern und wir laden euch zu unserem Podcast ein.
Aber gerne.
Ich muss hier nochmal immer dazu sagen, dass ich natürlich den Lokalkolorit nicht so habe als Mainzer. Ja, ich bin ja hier auf der anderen Rheinseite.
Ja, aber weißt du, der Main-Taunus-Kreis ist ein sehr, sehr offener Kreis. Wir heißen jeden willkommen, jede willkommen, egal wo sie herkommen, auch wenn es Mainz ist. Wiesbaden könnte schwieriger sein, aber bei Mainz sind wir absolut dabei.
Ich muss ja sagen, ich bin ja geborener Wiesbadener, ne? An der Stelle.
Ich ja, will aber unbedingt die autonome Fähre haben, weil ich fahre ja super oft den Main hoch und runter und dann muss ich immer entscheiden, ob ich bis zur Farbenbrücke fahre, zum Beispiel, oder dann die nächste ist ja dann hier in Frankfurt. Und wenn du da eine autonome Fähre irgendwie hättest, wäre das ja supi, ja, wenn du da individueller den Main überqueren könntest. Ja,
ja, aber bei der Farbenbrücke, wenn ich zurück bin, müssen wir uns mit dem Strava-Segment noch ein bisschen betteln.
Ja, aber könnten wir ja ordern. Ich bin jetzt in 10 Minuten, in Viertelstunde da und da und würde gern übersetzen. Liebe Fähre, hol mich da mal ab. Das wäre natürlich so ein Traum, so meine Vision.
Ja, mal gucken, was wir da für dich tun können. ich lasse es dich wissen, ja.
Ja. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und bleib 25.
Für ich gebe mein Bestes, aber ich sehe ja an deinem Beispiel, es kann gut funktionieren. Und genau. Vielleicht lerne ich ja von dir auch noch ein paar Tipps, wie ich das tatsächlich umsetzen kann. Ja. Das
ist alles nur eine Kopfsache. Ja,
du kannst mich vorher fragen, wie ich einschätze, wie erfolgreich er damit ist. Aber so. Ich lasse es mal so stehen.
Genau.
So, okay, was sage ich jetzt an der Stelle immer? Besser wird's nicht. Macht's gut.
Vielen Dank.
Ciao.